Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Börse Online. Mein Name ist Marian Kobotsch und ich freue mich sehr, heute wieder mit Dr. Gerd Kommer, Vermögensverwalter und Buchautor aus München, hier sein zu dürfen. Hallo Herr Kommer, schön, dass Sie da sind.
Freut mich sehr, Herr Kobotsch.
Ja, wir wollen in diesem Video auf ein paar spannende Themen eingehen. Wir wollen einen Blick schon auf 2025 werfen mit den besten Chancen. Wir wollen aber auch wieder Chancenrisiken des MSCI World, gerade auch nächstes Jahr, besprechen beim passiven Investieren und natürlich auch ein bisschen auf Immobilieninvestments und Fehler grundsätzlich beim Anlegen schauen. Herr Kommer, lassen Sie uns doch direkt reinstarten. Was könnte Ihrer Meinung nach jetzt nach diesem Börsenjahr 2024 so insgesamt beim breiten Investieren auf die Anleger 2025 zukommen?
Also zunächst mal ist gut, was jetzt die Anlageklasse Aktien anbelangt, dass alles außer dem Tech-Sektor und außer der Region oder dem Land USA fair oder günstig bewertet ist, obwohl wir jetzt zwei Jahre 2024, 2023 sehr gute Aktienrenditen hatten. Aber die Unternehmensgewinne sind in diesen zwei Jahren auch gestiegen. Also, dass wir in diesem größten Teil des Weltaktienmarktes eben alles außerhalb der USA und außerhalb des Tech-Sektors normale oder sogar günstige Bewertungen haben, das ist erstmal gut. Und für jemanden, der sagt, okay, ich gehöre auch in diese Gruppe, Bewertungen spielen eine Rolle langfristig, nicht unbedingt in den zwangsläufig und linear und deterministisch in den folgenden 12 Monaten, aber langfristig spielen sie eine Rolle in Bezug auf die erwarteten Renditen vorwärtsgerichtet. Ich möchte nicht in überteuerte Aktiensegmente investieren, dann kann diese Person, wenn er oder sie so denkt, das eigentlich sehr einfach umsetzen, indem man den Weltaktienmarkt, aber eben nicht schwerpunktmäßig in Tech und USA und oder USA investiert. Die anderen Anlageklassen, also Anleihen, Immobilien, Krypto, Rohstoffe, Sammlerobjekte, was es da alles gibt, die haben jeweils natürlich ihre eigene Situation. Vielleicht ganz kurz zum sozusagen Anleihenmarkt, Zinsmarkt. Wir haben jetzt wieder positive Realzinsen. Also die nominalen Zinsen sind nicht sehr hoch, historisch gesehen immer noch relativ niedrig. Aber die Inflation ist im Vergleich zu 2020, 2021, 2022 stark gefallen. Und zum ersten Mal seit sehr langer Zeit haben wir jetzt wieder positive Realzinsen. Das ist eigentlich eine Rückkehr in die Normalität. Wir haben auch wieder eine nicht, oder zumindest so muss ich es formulieren, nicht mehr eine inverse Zinsstruktur. Das heißt also, die Zinsstruktur im Dollar und im Euro ist jetzt mehr oder weniger flach. Also Langfrist- und Kurzfristzinsen sind mehr oder weniger, ich betone mehr und weniger, ja, nicht ganz für den Euro, gleich hoch und eben nicht mehr, wie es vorher war, da Kurzfristzinsen höher. Bei der, an der Stelle würde ich auch noch gerne sozusagen so ein bisschen kritisch einwerfen, all die Untergangspropheten, die inverse Zinsstruktur als Indikator für Unheil, also eine Konjunkturkrise oder ein Aktiencrash in den letzten Jahren als besten Indikator gesehen haben, lagen mal wieder falsch, wie so häufig die Leute, die sich mit Prognosen weit aus dem Fenster lehnen, falsch liegen. Ja, und Gold, Bitcoin, Rohstoffe und so weiter, Sammlerobjekte, da können wir vielleicht auch noch gegebenenfalls drüber sprechen, sind halt dann wieder spezielle Fälle.
Ja, kommen wir auf jeden Fall noch drauf zu sprechen, gerade auch Bitcoin und Gold. Herr Kommer, noch mal kurz zu den Aktienmärkten. Sie haben es ja auch gesagt. Ja, es ist ja jedem mittlerweile bewusst. US-Aktien sind eher teuer. Tech-US-Aktien sind eher sehr teuer, fasse ich es jetzt mal ganz einfach zusammen. Der breite Rest, würde ich mal sagen, gerade abseits der USA, eher günstig. Dennoch muss man ja sagen, die USA laufen trotzdem, und es ist ja diese Überteuerung eher schon länger der Fall, ja trotzdem gut, auch durch diese Überteuerung. Aber jetzt haben Sie auch gesagt, irgendwann kommen diese Bewertungen immer mal wieder zum Mittel zurück, sozusagen. Ja, wie schnell kann denn sowas passieren oder sich auswirken? Oder sagen Sie, nee, gerade auch unter der Trumpschen Politik könnten die USA trotz der hohen Bewertung weiter der stärkste Aktienmarkt bleiben?
Also in der Tat, wir haben im Aktienmarkt ganz klar dieses Phänomen Regression zum Mittelwert, Reversion to the Mean. Das heißt also, sehr hohe Bewertungen werden von bestimmten Aktiensegmenten oder dem globalen Aktienmarkt, aber wie gesagt, bisher im Moment haben wir ja eigentlich nur diese zwei Segmente, die wir jetzt schon mehrfach genannt haben, die sehr hoch bewertet sind. Der Rest of the World oder alles außerhalb der Tech-Branche ist überhaupt nicht hoch bewertet, sondern teilweise normal oder sogar sehr günstig bewertet. Und da gibt es, wie gesagt, dieses Phänomen Regression zum Mittelwert. Aber ich kann Ihnen nicht sagen, weil das unseriös wäre, wie schnell das geht, ne? Wann diese Rückkehr sozusagen zur Normalität, zum Beispiel bei anhand eines Kursgewinnverhältnisses 16, 17 ist normal. Für die USA haben wir irgendwo, je nachdem, wie man misst, historisches, also rückwärtsgerichtetes KGV oder Forward-KGV ist eigentlich, aussagekräftiger, sind die USA sozusagen irgendwo als Markt 30% über normal und 50% über dem Rest der Welt. Und der Tech-Sektor, da ist sozusagen die Überbewertung noch extremer. Wann die Rückkehr geschieht, kann Ihnen keiner sagen. Dass sie kommt, das wissen wir aus 200 Jahren Aktienmarktgeschichte und aus dem gesunden Menschenverstand.
Das ist aber immer so ein bisschen das Problem. Das wollen viele Anleger meiner Erfahrung nach immer nicht so hören, weil ich würde jetzt auch mal behaupten, viele Anleger da draußen haben halt ein US-Schwergewicht im Depot, sei es durch die großen US-Aktien oder auch alleine sowas wie MSCI World oder Nasdaq-ETFs.
Ja. Und dann gibt es halt, Sie haben völlig recht, also viele wollen es nicht glauben, können es nicht glauben, denken, dieses Mal muss es anders sein. Ne? Dann gibt es diese These, Tech hat alles verändert da gelten nicht mehr die alten Gesetze, die Nvidias dieser Welt, KI und so weiter. Das sind lauter Schlagworte. Ich erinnere daran, dass wir vor 25 Jahren, also Ende der 1990er Jahre, die meisten, die heute zuschauen, werden damals noch sehr klein und jung gewesen sein. Aber auf jeden Fall ist das noch nicht so lange her. Hatten wir genau die gleiche Situation. Extrem hohe Tech-Werte. Damals waren es halt nicht die Hersteller von KI-bezogenen Mikroprozessoren, sondern generell internetbezogene Aktien. Was dann Anfang der Nullerjahre, also Stichwort Dotcom-Blase geplatzt, geschah, wissen wir alle. Ne? Und die folgenden 10 Jahre, also ab Anfang 2000, waren für Tech-Aktien ein Mega-Desaster. Ne? Also es gab nichts, was noch schlechter gewesen ist damals für diese 10 Jahre. Und dann, sagen wir, nach der großen Finanzkrise 2009 oder sowas, fingen an, Tech-Aktien sich schneller zu erholen als der restliche Aktienmarkt. Aber also aus dieser jüngeren Geschichte und auch aus der Betrachtung der, sagen wir mal, gesamten Aktienmarktgeschichte seit dem Zweiten Weltkrieg wissen wir, dass Tech-Aktien nicht langfristig outperformen. Also wenn ich die letzten 40 Jahre mal hernehme, vor 40 Jahren wurde das Internet erfunden etwa, dann hat der Healthcare-Sektor, also Gesundheitssektor im Wesentlichen, jedenfalls gemessen am amerikanischen Aktienmarkt, den Tech-Sektor outperformt. Mhm. Ja. Und also Tech, da würde ich mich stark dagegen verwehren, hat nicht alles geändert. Mhm. Ne? Aber dass es mal 10 Jahre lang sozusagen für Tech-Aktien oder Hightech-Aktien besonders gut laufen kann, relativ zum restlichen Aktienmarkt, das ist normal. Und das hat es natürlich schon immer mal gegeben. So. Das Ergebnis dieses Super Tech Runs sind diese hohen Bewertungen. Ne? Mhm. Also die hohen Bewertungen sind sozusagen ein Ergebnis dieser Outperformance und What goes up must come down. Ich glaube, das können sich die meisten Aktionäre gut vorstellen und das gilt nicht nur für Einzelaktien, sondern auch für Sektoren. Ne? Also und USA, das ist so ein ähnliches Thema. Ja, die USA, ne, der Rest der Welt ist halt irgendwie nicht so dynamisch und so weiter. Wenn Sie sich mal, und das haben wir gemacht, dazu gibt es auch einen Blogbeitrag, kann jeden einladen, den zu googeln. Mhm. Also dieser sogenannte Exceptionalism, dass die USA als Aktienmarkt oder als Volkswirtschaft irgendwie so ganz anders sein, viel besser sein als der Rest der Welt. Das lässt sich zumindest aus den Daten seit dem Zweiten Weltkrieg auch nicht wirklich gut belegen. Aber dass ein einzelnes Land, ob das Dänemark heißt oder USA, den Rest der Welt 20 Jahre lang outperformen kann oder auch mal 10 Jahre sehr stark, ist klar. Nur noch ein kleines Datenfaktoid sozusagen, wenn Sie von 1950 bis heute rechnen oder 1960 bis heute, 1970 bis heute, 1980 bis heute, dann ist die USA in der Regel nicht der bestperformende Aktienmarkt.
Ja, okay, ne? Spannend.
Nur in den letzten 15 Jahren. Ne? Mhm. Aber wenn ich zum Beispiel von 1950 rechne, dann steht die USA, ich glaube, an 7. Stelle unter 21 Ländern, für die wir so gute High-Quality-Daten haben, seit damals. Also weder Tech noch die USA sind sozusagen, stehen außerhalb der sonstigen Aktienmarktgesetze. Mhm. Aber klar, viele von uns haben große Probleme, das zu glauben.
Mhm. Da wollen wir auch gleich noch weiter drauf eingehen, Herr Dr. Kommer. Jetzt eine kurze Sache. Und zwar verlost Dr. Gerd Kommer zusammen mit uns zwei seiner Bücher. Nämlich einmal das Souverän investieren und dann Mieten oder Kaufen, das Immobilienbuch von Dr. Gerd Kommer. Wenn Sie daran Interesse haben, dann schreiben Sie doch zu diesem Video einen, ich sage mal, sinnvollen Kommentar und erwähnen Sie in dem Kommentar bitte Gerd Kommer Buch, sodass wir wissen, wer sich für dieses Buch interessiert. Bis und mit dem 6. Dezember kann man daran teilnehmen, danach dann leider nicht mehr, weil irgendwann müssen wir das Buch ja mal verlosen und Sie werden dann über YouTube kontaktiert. Wir verlosen das dann unter allen eingegangenen Kommentaren. Also danke auch dafür, dass Sie das hier machen. Und eine kurze Sache dann noch in eigener Sache. Es gibt ja auch seit ein paar Wochen den Börse Online Outperformance Newsletter. Auch für den können Sie sich unten in der Videobeschreibung kostenlos anmelden. Dort erhalten Sie wöchentlich spannende Insights und exklusive Analysen aus der Börse Online Redaktion. Okay, Herr Kommer, dann da meine Anschlussfrage. Denn das Problem habe ich in meinem eigenen Portfolio ja auch. Dieses USA. Übergewicht. Bei mir kommt es vor allem, weil ich auch schon seit Jahren auf einen MSCI World ETF setze. Das ist ja immer so dieses Thema. Als ich angefangen habe, lag der US-Anteil wahrscheinlich so bei 55-60%. Jetzt steuern wir ja auf die 75% USA-Anteil zu. Das ist ja auch ein beliebtes Thema von Ihnen. Also vielleicht da nochmal, was kann man denn da tun? Klar, man kann umschichten, aber wie macht man das am schlausten? Und sollte man gar nicht auf den MSCI World aktuell dann so stark setzen?
Also zumindest diejenigen, die für den Kern, also für die Basis Ihres Aktienportfolios sagen, ich möchte da eigentlich in die Welt AG investieren, ich mag den Begriff Welt AG, also in die gesamte, den börsennotierten Teil der Weltwirtschaft. Da ist in der Tat der MSCI World mit bald 75% USA-Gewicht ein Land. Und wir haben ja vorhin gesagt, es gibt nicht die Garantie und schon gar nicht aus der Historie abzuleiten für die Outperformance der USA. Da ist das eigentlich ein ungesunder Klumpen, hohe Bewertung haben wir auch schon genannt und so weiter. Und also man könnte jetzt einfach hergehen und sagen, wenn man schon ein MSCI World ETF wie Sie, freuen Sie sich, Sie haben es richtig gemacht, er ist ja in den letzten Jahren sehr gut gelaufen, im Portfolio hat und da nicht realisierte Kursgewinne hat, die man jetzt auch nicht realisieren möchte, weil damit dann steuerlich negative Konsequenzen verbunden wären, dann würde man einfach, sagen wir mal, jetzt im einfachsten Fall MSCI World ETF oder MSCI Emerging Markets ETF oder ähnliche ETFs. Muss nicht immer das Etikett MSCI draufstehen. Ja. Da gibt es nämlich sehr viele gute und teilweise bessere, weil billigere Alternativen, wo halt nicht der Markenname MSCI draufsteht, die genauso gut sind. Also sozusagen durch Hinzufügung von nicht-USA-bezogenen Aktien-ETFs, möglichst auch breit diversifiziert, den US-Anteil sozusagen runter verwässern, auf das ganze Portfolio bezogen. Unser eigener ETF, der hat nur ein 45% Gewicht für die USA etwa, wäre auch natürlich eine Möglichkeit für diejenigen, die jetzt ganz frisch anfangen mit dem Aktieninvestieren, ist natürlich so ein breiter diversifizierter ETF, jetzt unserer schon wieder Werbung, und oder so ein MSCI ACW IMI Index und so weiter, gibt es viele Möglichkeiten. Das wären dann auch Möglichkeiten, mit einem einzigen ETF besser diversifiziert und gestreut zu sein als mit dem MSCI World.
Mhm. Herr Kommer, Sie können natürlich Ihren eigenen ETF natürlich erwähnen. Sie stehen uns ja heute auch zur Verfügung. Genau, der Gerd Kommer ETF, da wollen wir nämlich auch nachfragen. Der ist ja jetzt seit über einem Jahr am Markt. Vielleicht eine Einschätzung, wie zufrieden sind Sie da? Er hat, glaube ich, also er hat gut performt, über oder rund 25% in den letzten 12 Monaten. Der MSCI World war leicht besser. Vermutlich, aber klären Sie mich gleich auf, wahrscheinlich, weil einfach natürlich der US-Aktienmarkt da sehr hoch gewichtet ist, aber vielleicht irre ich mich auch. Also wie zufrieden sind Sie damit und ja, wie blicken Sie da auf das nächste Jahr?
Also Ihr Instinkt ist völlig richtig. Ich habe heute Morgen nochmal nachgeschaut, in den letzten 12 Monaten so 28% plus in den 17 Monaten seit dem 21. Juni 2023, als das Xetra-Listing des ETS war, sind es so um die 30% plus gewesen und damit sind wir sehr zufrieden, muss ich jetzt ganz klar sagen. Das ist auch nicht jetzt so Pfeifen im Walde oder sowas, sondern das meine ich wirklich. Wir haben rund 400 Millionen Euro Mandanten- oder Kundengelder in diesem ETF. Das zeigt so ein bisschen, dass er angenommen wird. Das Konzept, was ja schon für ein Welt-AG-ETF, mal wieder diesen Begriff zu verwenden, sich deutlich unterscheidet von den möglichen Alternativen. Mhm. Und eine mögliche Alternative ist ein MSCI World ETF. Also wir sind da zufrieden und wie gesagt, die leichte oder je nachdem, was man als leicht oder nicht leicht nennenswert unter Performance relativ zu einem MSCI World ETF hängt in der Tat zusammen mit dem in unserem ETF geringeren Gewicht der USA und in unserem ETF auch geringeren Gewicht des Tech-Sektors. Mhm. Und im Gegenzug, wenn Sie ein Kuchenstück größer machen, müssen die restlichen oder mindestens eins der übrigen Kuchenstücke ja kleiner sein. Im Gegenzug sind bei uns im ETF eben andere Segmente des Weltaktienmarkts, zum Beispiel Schwellenländer, höher gewichtet als in der MSCI World, wo das Gewicht ja null ist. Ne? Mhm. Aber im Ergebnis ist unser ETF in Summe sozusagen repräsentiert ein Welt-AG-Aktienmix, der wesentlich günstiger bewertet ist und vorwärtsgerichtet aus Bewertungssicht vorwärtsgerichtet und in Bezug auf andere Dinge, Factor Investing und so weiter, die in dem ETF eine Rolle spielen, sollte das dazu führen, dass wir auf die nächsten paar Jahre dann eher vorne liegen.
Mhm. Mhm. Ja, genau, Sie haben es angesprochen, Herr Kommann, nämlich die Prämien, die Faktorprämien, die Sie auch einsammeln wollen. Sie setzen ja vor allem auf Size und Value. Setzen Sie auch für die Zukunft weiterhin da drauf? Und wie entwickeln sich die verschiedenen Faktorprämien aktuell? Also wo sollten Anleger vielleicht im Moment auch mal genau hinschauen?
Oh, ja, also ganz genau zu sagen, in dem ETF werden 5 sogenannte Faktorprämien abgebildet. 2 haben Sie genannt, Value und Size. Das sind vielleicht auch die bekanntesten. Dann gibt es noch 3 andere, nämlich Quality, Momentum und Low Asset Growth. Das ist eine Faktorprämie, die nicht so bekannt ist. Die wird auch als Investment mit dem Namen Investment, der besagt ja eigentlich nichts, bezeichnet. Also in 5 Faktorprämien. Wenn man so will, stärker als die anderen 2 gewichtet sind Size, Value und Quality. Momentum und Investment etwas schwächer. Die letzteren 3, also Momentum, Investment und Quality, die sind auch in den letzten Jahren sehr gut gelaufen, aber Sie haben es richtig erwähnt, Size und Value nicht, ne? Das ist auch nichts Ungewöhnliches. Eine Faktorprämie ist sozusagen wie die Equity-Prämie. Manche, die heute zuschauen, werden den Begriff ja kennen. Equity-Prämie ist sozusagen die Aktienmarktprämie, also die Mehrrendite von dem Aktienmarkt relativ zu dem risikofreien oder risikolosen Zins, so wie es in der Finanzökonomie gesagt wird. Und diese Mehrrendite des Aktienmarktes ist auch nicht garantiert. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wieder vom Januar 2000 bis März 2013, 13 lange Jahre haben Aktien, also sowohl der S&P 500 als auch der DAX, als auch der MSCI World, sozusagen das Sparbuch unterperformt. Mhm. Ne?
Schlechter. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Genau. Also, aber es zeigt eben, ne, im Aktienmarkt gibt kein Free Lunch, nichts ist geschenkt. Mhm. Und Unterperformance ist eine Form von Risiko. Und diese sogenannte Equity-Prämie, die eigentlich die wichtigste Prämie ist, ist auch streng genommen eine Faktorprämie, war 13 Jahre lang negativ. Also mit anderen Worten, solche Durststrecken sind leider nicht ungewöhnlich, wenn ich mir die letzten 100 Jahre anschaue. Und ein Rezept, damit umzugehen, ist, abgesehen davon, dass man als Aktionär generell einen langfristigen Horizont haben sollte, ist mehrere Faktorprämien zu mischen, also diversifizieren, auch über Faktorprämien hinweg. Das tun wir in unserem ETF, indem wir eben diese 5 Faktorprämien haben. Und dann eben auch zu erkennen, okay, wenn ich Factor Investing mache, dann muss ich halt auch sozusagen die Konsequenzen akzeptieren, dass eben mein Investment, dieses Investment sich nicht parallel entwickelt zum allgemeinen Aktienmarkt. Wenn ich Kopfschmerzen bekomme und Albträume, weil mein sonst was ETF oder Portfolio im Allgemeinen sich nicht parallel zum DAX oder zum MSCI World entwickelt, und immer gleich gut. Also über bessere Entwicklungen beschwert sich keiner, aber wenn es mal schlechter ist, um Gottes Willen, was habe ich da alles falsch gemacht und welche Trottel haben mich da beraten oder sowas. Wer so denkt, ne, also grundsätzlich so denkt, der sollte kein Factor-Investing machen.
Ja, das ist ein guter Punkt. Und da ziehe ich mal die eine Frage vor, oder wo ich auch mit Ihnen drüber sprechen wollte, Herr Kommer, haben wir beim letzten Mal schon mal so ein bisschen so, ja, berühmte oder berüchtigte Anlegerfehler. Mhm. Und das scheint mir im Moment auch sowas zu sein. Also man neigt ja dazu, so die kurzfristige Vergangenheit erstmal ganz weit vorzuschreiben. Stichwort USA wird auch die nächsten Jahre am besten sein. Das stört mich aber gar nicht mal unbedingt, sondern auch diese mittlerweile, was ich feststelle, immer mehr Ungeduld beim Investieren. Mhm. Also wenn ich eine Woche, zwei in einer Aktie drin bin und sie springt nicht an oder dann, ich investiere in ETF und dann kommt erstmal eine kleine Korrektur und im Moment reden wir bei Korrekturen ja vielleicht mal von 5% oder so, dann ist direkt, ah nee, das war's und man hat keine Geduld mehr. Fällt Ihnen das auch auf oder?
Ja, also Sie sprechen mir da aus dem Munde sozusagen. Also Tatsache ist, wir hatten eigentlich seit 2009, seit Anfang 2009, 14, 15 Jahre mit einigen kurzen, relativ kurzen Rücksetzern fantastische Renditen. Na, so eine, klar, es gab den Corona-Crash, aber da muss man sagen, der war ja in 0,0 nix wieder aufgeholt. Innerhalb von 8-9 Monaten nach dem Tiefpunkt war man schon wieder auf dem Break-Even und auch 2022 war ein schlechtes Aktienjahr, aber auch sehr schnell aufgeholt. So, und wir haben jetzt also 14, 15 Jahre eigentlich fantastische Aktienrenditen gehabt. Weit höher, real, insbesondere wenn ich Inflation abziehe, als was der historische Mittelwert ist, die historische Norm ist. Und aus dieser Erfahrung, ne, diese hohen Renditen über einen langen Zeitraum mit Rücksetzer, die immer, oh ja, das haben wir, also sagen wir mal, einen Crash auszusitzen, der alles in allem 12 Monate dauert, das ist in Anführungszeichen keine Kunst. Ne? Mhm. Also schafft fast jeder. Mhm. Das hat die viele Anleger, viele junge Anleger, die es auch nicht anders kennen, weil sie erst seit 5 Jahren oder 10 Jahren überhaupt in Aktien investieren, so ein bisschen, glaube ich, auf den Irrweg gebracht, dieser Ungeduld. Und das muss immer so sein. Mhm. Und davor würde ich warnen. Ne? Also wie kann man damit umgehen? Halt erstmal sich vielleicht auch mal mit Kapitalmarkthistorie beschäftigen. Da gibt es ja genug Bücher, meine auch unter anderem, die das schildern. Und dann natürlich auch einfach Gier und FOMO und so weiter versuchen, also die schlechten Eigenschaften eines Menschen und auch die schlechten Eigenschaften eines Aktionärs so ein bisschen bei sich selber zu unterdrücken, realistische Erwartungen haben, auch breit diversifizieren. Diversifikation heißt ja auch immer, dass ich sozusagen auf Upside-Chancen verzichte. Mhm. Das ist
klar.
Das ist, also wenn ich vor 10 Jahren in die Nvidia-Aktie, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut vor unserem Gespräch heute, also vor 10 Jahren ging der Run der Nvidia-Aktie los und wenn ich vor 10 Jahren sozusagen 100% meines Vermögens auf die Nvidia gesetzt hätte, dann Aktien gesetzt hätte, oh Gott im Himmel, dann hätte ich alles andere in meinem Leben, einschließlich unternehmerische Tätigkeit, bleiben lassen können, weil mit nichts hätte ich mehr verdient, vielleicht noch mit Krypto, je nachdem. Aber das wäre ja eine unglaublich risikoreiche Geschichte gewesen. Für jede Nvidia gibt es 10 andere, die in die Binsen gehen. Ne? Aber aus Gier hätte das jemand machen können, weil er irgendwie vielleicht jemand von Nvidia kennt, von Mitarbeiter und so weiter. Und diese Gier, die kann halt ganz, ganz böse in die Hosen gehen. Und da müssen wir uns alle irgendwie so ein bisschen disziplinieren. Und natürlich Finanzwissen ansammeln. Und das wir versuchen ja heute ein bisschen dazu.
Versuchen wir zumindest. Aber das ist auch ein guter Punkt, der mir gerade spontan einfällt. Wenn man auch in Social Media unterwegs ist oder mittlerweile findet das auch Eingang in alle anderen Medien, wenn man dann sieht, okay, wie Sie gerade gesagt haben, wenn ich 10.000 Euro vor 10 Jahren in Nvidia, Bitcoin und so weiter investiert hätte, dann hätte ich ja so und so viel. Dazu muss man ja sagen, erstens, was Sie natürlich gesagt haben, ist ja super riskant, also je nachdem, aber für die meisten sind 10.000 Euro schon recht viel Geld zum Investieren. Was mich dann auch immer irritiert, weil ich wage jetzt mal zu behaupten, dass fast niemand, selbst wenn er das vor 10 Jahren gemacht hat, bis heute alle, also das gesamte Geld noch hält. Ist es nicht so, dass man, also das irritiert dann immer, da denkt man, da sind ja Wahnsinnsrenditen möglich, sind vielleicht auch, aber man neigt doch auch irgendwann dazu, Gewinne mitzunehmen, vielleicht nach 100%, mindestens die Hälfte und so weiter. Also das irritiert, also mich irritieren diese Statistiken
dann immer. Ja, absolut, also Sie haben ja völlig recht. Ne? Ich gebe Ihnen zwei Beispiele. Ne? Wir haben mal einen Blogbeitrag vor 2-3 Jahren über Apple als die sogenannte beste Aktie der Welt Apple hatte vor 45 Jahren ungefähr sein IPO, sein Stock Market Listing. Und wir haben mal relativ angestrengt versucht herauszufinden, ob es noch irgendeinen Menschen auf diesem Planeten gibt, der die Apple-Aktie quasi beim IPO oder jedenfalls ganz kurz danach gekauft hat und nie verkauft hat. Also es gibt anscheinend niemanden auf dem Planeten. Okay, es gibt Gerüchte, dass es noch irgendwo so Oma Schmidtke in Kalifornien oder sowas gibt, so ein, zwei Frauen, die die Aktie, während sie zweimal kurz vor dem Konkurs stand oder das Unternehmen nicht verkaufen. Ne? Aber also die Apple-Aktie hatte in den ersten 15 Jahren war es eigentlich ein Desaster. Ne? Und Krypto, ne? Also Krypto ist eigentlich, ich habe nichts gegen Krypto. Ich denke, als Beimischung, wir können da vielleicht nachher auch noch sprechen, kann das Sinn machen. Viele unserer Kunden in unserer Vermögensverwaltung haben Krypto-Investments und so weiter. Aber Tatsache ist, dass Bitcoin von anderen schlechteren Kryptowährungen im Sinne von Renditen ganz abgesehen 6-7 Mal einen Totalcrash hatte sozusagen. Also 50% Drawdown vom vorherigen Allzeithoch. Und wie Sie richtig sagen, die allermeisten werden dann ja alles verkaufen oder zumindest einen Teil verkaufen oder auch, wenn sie ein bisschen schlauer sind, wenn es weit, also vor dem Crash irgendwann mal aussteigen, aber sicherlich nicht genau am Peak. Ne?
Nee, genau.
Und deswegen gibt es ja auch so wenig Menschen, die sagen können, ich habe 2009 zu einem Cent in Bitcoin pro Coin investiert, jetzt stehen wir irgendwo knapp bei 100.000 Dollar. Und also wo sind denn diese ganzen Leute? Es gibt sie so gut wie nicht, vielleicht wirklich überhaupt keinen, der also 2009 oder 2010 gekauft hat und nie was verkauft hat. Ne? Und es ist eben genauso, wie Sie wollen, in Echtzeit, in Realzeit solche Auf- und Abs, wenn eben sozusagen die rechte Seite des Charts, der Kurve, nicht bekannt ist, noch nicht bekannt ist, ne? Weil das die Zukunft ist. Und alle Welt redet, ja, Bitcoin ist am Ende. Das waren ja noch, war ja noch der Talk so, an verschiedenen Stellen von Experten und anderen Leuten, bekannten und unbekannten Leuten vor ein paar Jahren. Dann ist die Versuchung eben zu verkaufen und auszusteigen groß. Und deswegen kann man sehr gut über historische Renditen reden, aber die Realität sieht eben anders aus.
Ich würde nur einwerfen, Satoshi Nakamoto, sofern es ihn gibt und sofern er eine Einzelperson ist, der hat natürlich von damals noch die Bitcoin auf der Wallet, aber weil da kann ich mir nur vorstellen, dass Kommentare kommen, wollte ich den schon mal einmal vorbeugen.
Es könnte aber auch genauso sein, dass die Person gar nicht mehr existiert oder die Person und diese Bitcoins verloren sind. Also ich glaube, das ist auch kein Geheimnis. Irgendwo zwischen 5% und 20% aller Bitcoins sind unwiderruflich verloren, weil entsprechenden Anleger, die Zugangscodes und so weiter verloren haben. Und da kann man halt nicht zur Bank gehen, wie beim Depot, und sagen, bitte mir neue Login-Details schicken.
Das ist das Risiko, genau.
Ja, also, ja.
Sie haben es eben auch schon angesprochen, Bitcoin, klar, können wir auch ein bisschen drüber reden. Bitcoin Gold haben dieses Jahr ja schon auch einige Anlageklassen oder auch Assets ordentlich geschlagen, sagen wir es mal so. Wie würden Sie jetzt, wenn Sie so ein Depot strukturieren würden, wie würden Sie da Gold und Bitcoin beimischen?
Also ich selber habe so ein kleineres Bitcoin- und Krypto-Investment, weil ich auch neugierig bin und denke mit der Zulassung von Bitcoin und Ether ETFs in den USA Anfang dieses Jahres 2024, muss man sagen, hat das politische Risiko für Krypto schon stark abgenommen. Das war schon so ein Meilenstein, also sozusagen ein Ankommen von Krypto im Mainstream. Ich übertreibe jetzt ein klein bisschen, es ist keine Mainstream-Anlage. Ne? Aber auf jeden Fall jetzt so schon nicht mehr so risikoreich, denke ich. Also als Beimischung bis zu 10% des risikobehafteten Teils eines Portfolios ist Krypto denkbar. Dann sollte man aber auch diszipliniert, und das sagen viele Krypto-Fans nicht, quasi im Sinne von Rebalancing, diese 10%-Grenze auch einholen. Ne? Wenn wir dann wieder so einen tollen Krypto-Run haben, Krypto outperformt alles andere, dann ist plötzlich nach einem Jahr Ihr Bitcoin-Anteil nicht mehr 10%, sondern sagen wir mal 22%. Ne? Je nachdem, wie groß der Rest des Portfolios war und so weiter. Und dann müssten Sie, also wenn Sie ein disziplinierter, kluger, rationaler Anleger sind, so wie alle großen Anleger, ob die jetzt Jim Simons oder Ray Dalio oder sonst was heißen, von institutionellen Anlegern ganz zu schweigen, haben eine disziplinierte Asset Allocation und die halten sie auch ein und lassen das also nicht sozusagen einfach weiterlaufen, bis zu irgendeinem Tag dann Bitcoin 90% des Portfolios ist und 4 Wochen später ist es dann wieder runter bei 5%. Mhm. Ne? Also insofern würde das passen. Ähnliches gilt für Gold. Ich würde Gold und Krypto, also Bitcoin und Ether eigentlich in erster Linie, die restlichen Kryptowährungen wohl eher nicht. Gold, Krypto, würde ich sagen, wenn jemand das unbedingt möchte und diese Anlageklassen versteht und auch ihre Volatilität versteht, bis zu 15% in Summe des risikobehafteten Teils und das, wie gesagt, dann auch im Zeitablauf einhalten durch Rebalancing, das kann man schon machen, muss man aber nicht.
Mhm. Sie haben es eben auch angesprochen, weiß nicht, ob Sie da was sagen können, wollen, dass auch einige Kunden in Ihrer Vermögensverwaltung, die zu Ihnen kommen, dann sich natürlich auch für Bitcoin und Krypto interessieren. Ist das Ihrer Meinung nach noch mehr geworden? Also wird das sowohl vom Volumen als auch von der Anzahl der Personen mehr oder bleibt es gleich?
Also unsere Mandanten in unserer analogen Vermögensverwaltung, da verwalten wir jetzt knapp 1 Milliarde Euro, insgesamt 1,5 Milliarden Euro Mandantengelder, aber in der analogen Vermögensverwaltung etwa 1 Milliarde, das sind so 350 Familien aus dem deutschsprachigen Raum, sind fast ausschließlich oder weit überwiegend jedenfalls Unternehmerfamilien und das Unternehmen ist dann in der Regel der größte einzelne Vermögenswert und wir verwalten halt dann einen Teil des liquiden Vermögens. Da gibt es schon eine Minderheit, eine eher kleine Minderheit, aber sie wächst, okay. Die sich für Krypto interessiert und wir helfen da auch dann, unterstützen auch im Sinne einer solchen Beimischung. Viele tun das auch in Eigenregie, ne? Die haben außerhalb unseres Mandates dann irgendwelche Krypto-Investments und das ist völlig in Ordnung. Mir ist halt wichtig, dann darauf hinzuweisen, okay, lege nie alle Eier in einen Korb. Mhm. Insbesondere, wenn du schon reich bist, ne, dann ist nicht mehr das Ziel, das
immer noch was anderes
jetzt hier schnell Vermögen aufzubauen und in Anführungszeichen Millionär zu werden, sondern das primäre Ziel ist, das, was man schon erreicht hat, wenn man schon sehr reich ist. Mhm. Und bei unseren Kunden ist das ja der Fall. Die müssen ja schon allein 1 Million mit uns investieren, sind also alles mehrfache Millionäre. Denn das, was man schon erreicht hat, bewahren und schützen, das ist Ziel Nummer eins. Ne? Das, was ich schon erreicht habe, bewahren. Und dann kommt noch hinzu, dass man als Unternehmer ja sowieso ein Riesenklumpenrisiko in seinem Unternehmen hat. Und wenn ich diese beiden Dinge, also Vermögensschutz ist eigentlich wichtiger als weiterer Vermögensaufbau. Und ich bin ja eigentlich ein hochkonzentrierter Klumpenrisiko-Investor. Mhm. Das kann ich aber nicht vermeiden, weil ich halt nun mal Unternehmer bin. Ich könnte es nur vermeiden, indem ich mein Unternehmen verkaufe, will aber keiner. Dann ergibt sich daraus die logische, rationale, disziplinierte Schlussfolgerung, ich muss im Rest meines Portfolios nicht auch noch konzentrierte Wetten eingehen.
Ja, das verstehe ich und das macht Sinn. Aber vielleicht können wir da noch den kleinen Schlenker machen, Herr Dr. Kommer. Wenn jetzt der Börse-Online-Leser, der Börse-Online-Zuschauer zu Ihnen kommt, sagen wir mal, der ist... Insgesamt, das ist ja natürlich schwierig, weil es gibt große Altersauffächerungen. Sagen wir mal, eben der ist zwischen 30 und 60, ist an der Börse interessiert, kennen sich auch so ein bisschen selbst aus. Was würden Sie da so raten? Also grundsätzlich, aber vielleicht auch schon mal mit so einem schielenden Auge auf nächstes Jahr. Wie könnte man so ein Portfolio strukturieren von den Assets her? Sie haben ja gesagt, so bis zu 15% Bitcoin und Gold. Mhm. Genau, wie sieht es mit anderen Assets aus?
Also sagen wir mal, wenn jemand noch in der Vermögensaufbauphase ist, dann ist es ganz klar aus meiner Sicht, dass ein solches Portfolio ein nennenswertes Exposure, einen nennenswerten Teil im Weltaktienmarkt haben sollte. Vorzugsweise, also nach meiner Philosophie und Devise aus der Wissenschaft abgeleitet, breit diversifiziert, weil Einzelwertrisiko zu nehmen, Wirecard-Risiko zu nehmen sozusagen, macht keinen Sinn. Das ist eine der wichtigsten sozusagen Erkenntnisse aus der Wissenschaft. Das wird nicht durch erwartete Einzelwertrisiko wird nicht durch erwartete Mehrrenditen kompensiert. Man hat aber eben wesentlich mehr Risiko. So, also für jemand, der ein Vermögen aufbauen möchte oder noch in der Vermögensaufbauphase ist, der sollte zumindest einen großen Teil seines nennenswerten Teil seines Investments in der Anlageklasse Aktien haben. Mhm. Ne? Und Anleihen sind in Deutschland merkwürdigerweise sehr unpopulär, ne? Wenn Sie nach USA gehen. Ich habe da auch 2,5 Jahre gelebt und 17 Jahre in angelsächsischen Ländern. Also die Aversion, ich drücke es noch harmlos aus, die in Deutschland Richtung Anleihen besteht, die irrationale Aversion, die gibt es in anderen Ländern nicht. Ne? Mhm. Für einen Amerikaner sind amerikanische Staatsanleihen, kurzfristige amerikanische Staatsanleihen, automatisches risikoärmste Investment der Welt. Ob der Arbeiter ist oder Universitätsprofessor Physik oder Ökonomie, mhm, spielt keine Rolle. Nur in Deutschland gibt es irgendwelche Experten, die ständig sagen, Anleihen, nee, sowas kommt mir nicht ins Portfolio. Dirk Müller ist einer von diesen Experten zum Beispiel. Ne? Und also Anleihen als Risikoanker, als Risikodämpfer können sehr wohl eine und sollten eigentlich eine wichtige Rolle spielen für Anleger, ob es jetzt 10%, 20% oder 30% vorzugsweise am kurzlaufenden Ende, also kein Zinsänderungsrisiko, sondern Anleihen mit einer Duration, Restlaufzeit, wieder über ETF-Form, die unter 2 Jahre liegt, dann habe ich kein großes Zinsänderungsrisiko. Und wenn die Zinsen steigen sollten wieder, was ja auch nicht auszuschließen ist, wenn man an die Staatsverschuldung denkt, beispielsweise, die in den allermeisten Ländern ein Problem darstellt, USA ganz, ganz besonders. Ne? Und wenn da mal der Anleihenmarkt zur Meinung kommt, wir sind nicht mehr so sicher, ob der Kapitaldienst für diese sehr hohe Staatsverschuldung auch noch die nächste Zeit vertragsgemäß geleistet werden kann, dann kann es sein, dass die Zinsen schnell nach oben schießen. Und kann auch noch viele andere Gründe geben. So, und also am kurzen Ende bleiben und je nach Risikogeschmack dann Anleihen beimischen. Bis zu 100.000 Euro kann man auch natürlich in Tagesgeld verwenden. Mhm. Bis 100.000 Euro deswegen pro Anleger, mhm, weil das die gesetzliche Einlagensicherung in der EU ist. Und da kann ich eigentlich davon ausgehen, dass wenn meine Bank pleite geht, ich einigermaßen sicher bin. Ne? Mhm. Oberhalb von 100.000 Euro ist das dann nicht mehr der Fall. Und diese Beimischung in Gold und Krypto sind optional aus meiner Sicht. Krypto sollte wirklich nur jemand machen, der weiß, was das da für eine brachiale Volatilität da ist.
Das muss man wissen, klar.
Ja. Und man kann ja auch sagen, okay, ich probiere es jetzt mal mit 1.000 Euro oder was immer, also mit einem Prozent meines Portfolios oder 2% und gucke mir das 2 Jahre an und also sich so langsam rantasten. Mhm. Das ist eine unterschätzte, einfach eigentlich banale Form zu lernen und sich selber auch kennenzulernen und eine Asset-Klasse, eine Anlageklasse kennenzulernen und so weiter. Und also Immobilien, darüber haben wir noch nicht gesprochen.
Genau, kommen wir aber ist das nächste Thema. Ja. Aber schneiden Sie es gerne schon an. Ja. Ja?
Also sagen wir, wenn man unter Immobilien versteht, Wohnimmobilien, Direktinvestments in Deutschland. Ne? Mhm. Man kann natürlich auch in Immobilien global investieren, über Immobilienaktien, ETFs oder offene Immobilienfonds, ein anderes Schrottprodukt, das ganz besonders populär ist in Deutschland, gibt es in anderen Ländern fast eigentlich nicht für Privatanleger. Also wenn wir jetzt mal von Wohnimmobilieninvestments in Deutschland, Direktinvestments sprechen, dann investiere ich ja immer nur in eine oder ganz wenige einzelne Objekte. Ich habe also schon mal Problemklumpenrisiko wieder. Zweitens steht diese Immobilie natürlich definitionsgemäß in diesem Fall in Deutschland. Mhm. Wir alle zu Recht, denke ich, beklagen uns über die katastrophale Wirtschaftspolitik, Energiepolitik und teilweise auch Gesellschaftspolitik, die wir in den letzten 20 Jahren gehabt haben in diesem Land und ganz besonders unter der aktuellen Ampelregierung. Und wenn man diese Meinung teilt, also diesen, sagen wir mal, negative Meinungsskepsis und sich auch denkt, dass das jetzt mit den voraussichtlichen Wahlen im Januar nicht unbedingt drastisch gleich besser werden wird, dann stellt sich ja die Frage, muss ich noch mehr in diesem Land investieren? Ja, also Stichwort Immobilien kaufen. Mhm. Ne?
Also würden Sie jetzt gerade, sorry, wenn ich da einhake, jetzt gerade sagen, bevor ich jetzt nochmal richtig viel Geld für eine Immobilie in Deutschland aufwende, lieber nochmal ein bisschen abwarten? Also verstehe ich das
genau,
richtig?
Genau, ja. Also sagen wir, dieses Klumpenrisikothema und politisches Risiko in diesem Land und eine Immobilie, Stichwort Mieteinnahmen, selbst bei selbstgenutzten Immobilien bestimmt der Mietmarkt letztlich den Wert. Das ist halt einfach irgendwo nicht optimal. Immobilien sind, Wohnimmobilien in Deutschland sind eine extrem politisierte Anlageklasse. Mhm. Extrem politisiert. Mhm. Jeder Politiker in Deutschland hat irgendeine, in Anführungszeichen, schwachsinnige Meinung zum Immobilienmarkt. Mhm. Und im Ergebnis heißt es immer noch mehr Regulierung, Intervention. Braucht es jetzt eigentlich nicht im Einzelnen ausführen, Heizungen, Baurecht, Mietendeckel, also was da alles kommt. Mhm. Und es ist nie genug. Ne? Deswegen ist ja auch Bauen in Deutschland so teuer. Deswegen wird nicht mehr gebaut, weil es zu teuer ist oder wird nicht ausreichend gebaut und so weiter. Also überall Probleme und auch historisch in den letzten 120 Jahren. Also Immobilien können halt nicht weglaufen sozusagen, sind offen erkennbar, kann man nicht verstecken. Und auch, das sind lauter Gründe, warum es für begehrliche Politiker, und es sind alle unsere Politiker im Grunde, also sind Immobilien sozusagen immer besonders verlockend. Mhm. Da greife ich jetzt Erträge oder Eigentum ab. Und also ich wäre da skeptisch. Dann kommt noch hinzu, dass zwar sind in den letzten zwei Jahren Immobilienpreise, Wohnimmobilienpreise in Deutschland gefallen, nominal gefallen und real noch mehr. Mhm. Je nachdem zwischen 15% real. Einzelnen Städten deutlich mehr. Die Zinsen, wir hatten ja vorhin schon gesprochen, die sind real jetzt nicht mehr niedrig. Mhm. Ne? Nominal sind sie im historischen Mittel immer noch okay, ne? nicht, also sogar leicht niedriger als das historische Mittel für 10-jährige Zinsbindungen als Beispiel. Aber real sind sie eigentlich gar nicht mal so niedrig. Und klar, die Mieten sind gestiegen und steigen wahrscheinlich weiter. Aber wenn ich den ganzen Mix betrachte aus all diesen Faktoren, dann würde ich sagen, nee, das ist immer noch kein guter Zeitpunkt, in Immobilien zu investieren. Und dann müssen wir sagen, niemand investiert im luftleeren Raum. Und viele, die über Immobilien nachdenken, haben ja schon Immobilien. Mhm. Ne? Also, für so einen Menschen, der meinetwegen schon einen selbst genutzte Wohnimmobilie hat oder vielleicht auch vermietete Immobilien, jetzt noch dieses sowieso schon existierende Klumpenrisiko zu erhöhen, da frage ich mich, ob das sein muss, ob das so eine kluge Idee ist. Ich denke ja nicht.
Weil da würde ich dann gerne einhaken und jetzt haben Sie es ja ein bisschen differenziert. Wie sehen Sie das, wenn jetzt jemand noch keine selbstgenutzte Immobilie hat und halt sich sein Eigenheim kaufen will? Mhm. Wie würden Sie die Lage beurteilen?
Also ein Eigenheim, Klammer auf Wohnung oder Haus, ist selbstgenutzte Wohnung, Haus, ist natürlich zunächst mal, sagen wir so 50-50 Lifestyle-Entscheidung, emotionale Entscheidung oder Konsumentscheidung, könnte man auch sagen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite die anderen 50%, ist jetzt nur natürlich metaphorisch zu verstehen, die 50-50-Aufteilung, ist es ein Investment. Mhm. Ich muss dazu sagen, in Umfragen, die von Banken, von Bausparkassen und auch teilweise von Wissenschaftlern gemacht werden, zu den Motiven von Menschen, die noch kein Eigenheim haben, sich vielleicht eins zu kaufen. Also wenn man alle Mieter fragt, dann sagen 80% aller Mieter, ja, ich möchte eigentlich irgendwann mein Eigenheim. Ne? Mhm. Und dann wird gefragt, ja, aus welchen Gründen, was sind die Motive? Dann kriegen die Befragten da so eine Liste mit 20 Motiven zur Auswahl, zum Ankreuzen. Nennen Sie mal die wichtigsten 5. Und dann sind das typischerweise ökonomische Motive, nicht so Lifestyle-Motive ich möchte meinen Kindern irgendwie eine Umgebung bieten, in der sie alles machen können, die Wände rosarot anmalen und Löcher in die Wand schlagen und so weiter. Oder ich möchte das so designen, wie ich es halt will und nicht mein Vermieter und so. Diese rein emotionalen Dinge sind anscheinend, zumindest den Umfragen nach, nicht so wichtig wie die ökonomischen. So. Mhm. Aber schlussendlich ist es eine Lifestyle-Entscheidung mindestens zur Hälfte. Und wenn jemand von sich sagen kann, an diesem Ort, wo diese Immobilie steht, werde ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, großes Indianer-Ehrenwort, die nächsten 10 Jahre verbleiben, also zumindest die Voraussetzung ist dann schon mal wahrscheinlich gegeben, dann kann das Sinn machen. Ne? So wie man halt sagt, okay, jemand kauft sich einen alten Porsche, ne? Ist aus reinen Transportgesichtspunkten keine kluge Entscheidung, weil er mit einem billigen gebrauchten Polo auch von A nach B kommt.
Wahrscheinlich. Aber es ist dann eine Lifestyle-Entscheidung.
Genau. Und dass Immobilien, selbstgenutzte Wohnimmobilien, also eine besonders gute und rentable Form der Altersvorsorge sind, Das ist nicht der Fall. Mhm. Sie sind nicht die schlechteste, mhm. aber sie sind auch nicht die beste, ganz gewiss nicht die beste, weil Immobilien in Deutschland generell, ausgenommen die historische Ausreißerperiode von 2010 bis 2021, 12 Jahre, da haben Wohnimmobilien in Deutschland insbesondere auch noch mit Blick auf die fallenden Zinsen, niedrigen und fallenden Zinsen, toll rentiert, aber außerhalb dieses Zeitfensters von 12 Jahren waren Wohnimmobilien in Deutschland im Grunde genommen ein Desaster. Ne? Rechnet keiner nach, weil die meisten Leute in Bezug auf ihre Wohnimmobilien nicht nachrechnen können oder wollen. Nee. Aber es ist so. Und diese 12 Jahre, die sind ja jetzt schon 2 Jahre her, und wir haben in den letzten 2 Jahren keine tollen, wir haben fallende Immobilienpreise und steigende Zinsen gehabt. Also wer in den letzten 5 Jahren gekauft hat, bitte bedenken, Sie zahlen ja 10% Transaktionskosten, Kaufkosten, 5 bis 12%, je nach Einzelfall. Wer in den letzten 5 Jahren gekauft hat und sozusagen eine durchschnittliche Immobilie hatte, der steht hier heute eher bei null. Mhm. Ja. Während im Aktienmarkt waren die letzten 5 Jahre...
Die waren recht gut im Aktienmarkt, ja. Wie blicken Sie, ich weiß, Sie können nicht in die Zukunft blicken, aber wie blicken Sie von der Stimmung auf dieses Jahr? Wird es leicht positiv ausklingen, weil man sagt, jetzt ist alles durch, oder haben Sie noch irgendwas auf dem Schirm?
Also ich kann mir offen gesagt nicht vorstellen, dazu reicht meine Fantasie nicht aus. Ich habe auch nur eine begrenzte Fantasie, dass in den verbleibenden 4,5 Wochen, 5 Wochen jetzt sozusagen großartig negative Dinge geschehen sollten, ne? Weil ja, diese bekannten, besagten Wahlen in den USA sind ja sozusagen im Sack. Und in Deutschland ist alles Negative, nehme ich an, bereits eingepreist. Klar, wir haben den Nahostkonflikt, wir haben den unsäglichen russischen Überfall auf die Ukraine. Aber auch diese Dinge sind lange, lange bekannt. Mhm. Und der Kapitalmarkt ist halt ein sozialer Mechanismus, der in die Zukunft schaut und sehr, sehr gut darin ist, Risiken, die schon da sind und bekannt sind, einzupreisen. Ne? Er ist nicht perfekt, auch der Kapitalmarkt kann sich ändern, ne? Also kann sozusagen überrascht werden und falsch gelegen haben mit seiner Risikoeinschätzung in die Zukunft gerichtet. Aber der Kapitalmarkt ist on average ein besserer Schätzer für solche Dinge als jeder von uns individuell. Und auch übrigens der Wettmarkt in den USA, also der Wettmarkt zu politischen Wahlergebnissen in den USA hat, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ich habe das jetzt nicht im Einzelnen genauso verfolgt, aber besser prognostiziert, was dieses Ergebnis, also die Gewinnchancen zum Beispiel von Trump,
Ich habe es verfolgt, gerade also weil ich auch Bitcoin interessiert bin und man das Schicksal da eng aneinander geknüpft hat. Ich habe es verfolgt und der Wettmarkt lag richtig.
Genau, während die Umfragen häufig weniger richtig oder sogar teilweise ganz falsch lagen. Mhm. Also die Umfragen Trump nur gering vorne sahen oder sogar hinten sahen, während der Wettmarkt das eigentlich von Anfang an.
Und recht deutlich. Ja. Und so war am Ende war es ja auch recht deutlich.
Genau, ja. Also insofern man wünschte, dass Politiker insbesondere in Europa einfach den Kapitalmarkt und die Börse als Informationsverarbeitungsmaschine, als Kapitalallokationsmechanismus, als Quelle für Altersvorsorge und Vermögensaufbau, dass die endlich mal mit mehr Sachverstand die Börse und den Kapitalmarkt insgesamt betrachten würden. Da bin ich jetzt, muss ich gestehen, für Deutschland nicht sehr optimistisch. Aber man soll die Hoffnung nie aufgeben.
Das waren doch sehr schöne Schlussworte, Herr Dr. Gerd Kommer. Herzlichen Dank wieder für das sehr spannende Interview. Danke auch, dass Sie die beiden Bücher bei uns verlosen. Also da kann ich gerade nur noch mal dran erinnern, unten in der Videobeschreibung nach den Büchern schauen und einen Kommentar zu dem Video dalassen mit dem Begriff Gerd Kommer Buch. Und wie immer bleibt mir somit dann am Ende nur zu sagen, und auch heute stimmt es wieder, bleibt investiert.